ich möchte keine Aktivistin sein. Mein Ziel ist eigentlich, ich bin der sehr konservativen Ansicht, dass Journalismus ein Teil unserer Gewaltenteilung ist. Und wir sind eigentlich die vierte Macht. Wir führen nicht aus, sondern wir sind eigentlich dazu da, zur Meinungsbildung da beizutragen, dass sie sich ein Bild machen können und als politisch mündige Bürger Entscheidungen treffen können. Das ist meine Aufgabe.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fränkischen Talks. Diese Sonderausgabe haben wir dieses Mal nicht im Studio aufgezeichnet, sondern beim Bamberger Literaturfestival in der Aula der Grund- und Mittelschule in Strullendorf. Der Gast in dieser Episode ist Katrin Eigendorf. Sie ist eine der renommiertesten deutschen Krisen- und Kriegsreporterinnen. Sie war als ZDF-Sonderkorrespondentin unter anderem in der Ukraine, in Israel, Afghanistan und in vielen anderen Krisenregionen. Auf dem BAMLIT hat sie ihr neues Buch »Erzählen, was ist? Berichten am Limit in einer Zeit der Kriege« vorgestellt und ich habe mit ihr in Strullendorf über ihren Beruf und den Krisenjournalismus gesprochen. Mein Name ist Thomas Zeller, ich bin Mitglied der Chefredaktion des Fränkischen Tags. Und euch jetzt viel Spaß bei dieser Episode. Herzlich willkommen in Strullendorf, Frau Eigendorf. Ganz am Anfang mal eine Frage, die mich persönlich umtreibt. Jeder hat ja so ein bisschen seine persönliche Komfortzone und das, was Sie zu Ihrem Beruf, zu Ihrer Arbeit erkoren haben, das ist ja nun wirklich jenseits jeglicher Komfortzone. Was treibt Sie denn an, überhaupt in so ein Krisengebiet, in ein Kriegsgebiet zu gehen?
Ja, wahrscheinlich treibt mich an, dass ich gerne meine Komfortzone verlasse, wenn ich da so mal drüber nachdenke. Ja, Neugierde, die Faszination, dabei zu sein, wenn sich unsere Welt in die eine oder andere Richtung bewegt. Also bei großen Ereignissen, das, was wir Journalisten so Breaking News nennen, dabei zu sein, das ist schon so eine wesentliche Triebfeder, auch zu sehen, was passiert wirklich, also den Dingen auf dem Grund zu gehen. Wenn man einmal dabei war in so einer Situation oder das einmal erlebt hat, zieht es einen eigentlich immer wieder zurück. Und interessanterweise, das ist nicht nur, dass es mir so geht, sondern ich weiß das von vielen Kollegen und Kolleginnen, die ähnlich empfinden, weil man das Gefühl hat, eigentlich näher dran zu sein an dem, was Leben und was menschliche Existenz ausmacht.
Das ist so ein bisschen die Frage nach der Wahrhaftigkeit des Daseins, dann mehr
ja,
oder weniger.
Ja. Mhm. Also ich erlebe Menschen natürlich immer in Ausnahmesituationen oder sehr häufig in Ausnahmesituationen. Aber diese Ausnahmesituationen bringen das manchmal sehr Schlechte im Menschen hervor, aber auch das Beste. Also ich habe sehr oft das Gefühl, dass ich mit der sehr bereichernden Vorstellung auch dann wieder nach Hause gehe, zu wissen und erlebt zu haben, wie großartig Menschen eigentlich sein können.
So ein Buch zu schreiben ist, glaube ich, immer auch eine ganz schöne Quälerei. Also so
definitiv. Definitiv.
Wenn man sich dann ein bisschen anschaut, was hat Sie denn so beim Schreiben am hartnäckigsten begleitet? Also gab es irgendeinen Aspekt, wo Sie sagen, das ist eine Mission, wenn ich dieses Buch schreibe, das möchte ich unbedingt irgendwie transportiert haben?
Also sicherlich gehen Menschen da ganz unterschiedlich mit um. Also ich habe auch Freunde, Freundinnen, die Spaß am Schreiben haben. Ich kann jetzt nicht sagen, dass mir das unglaublich viel Spaß gemacht hätte, sondern das hat schon sehr, sehr viel Disziplin erfordert, sich hinzusetzen. Ich bin auch jetzt nicht so jemand, der gerne lange ruhig am Schreibtisch sitzt und sich wirklich mal zu fokussieren und sich auch Fragen zu stellen, die so im Alltag einfach ja gar nicht auftauchen. Ne? Es war aber eine, finde ich, sehr lohnenswerte Reise eigentlich. Das Buch ist eigentlich bis zu dem Zeitpunkt, wo es fertig war, jetzt gehört es den Lesern, aber in dem Moment, wo es geschrieben wurde, war es auch so ein bisschen so eine Reise zu mir selbst, die ich da unternommen habe. Und das war auch so mein Motor, dass ich überlegt habe, das möchte ich eigentlich schildern. Wie komme ich dazu? Was ist eigentlich mein Hintergrund? Wie empfinde ich Situationen? Wie hat sich vielleicht auch meine Haltung zum Journalismus im Lauf der Jahre, die ich diesen Beruf mache, verändert? Also das, was wir Journalisten eigentlich wollen, Transparenz herstellen, aber jetzt hier auch Transparenz über das Persönliche.
Wenn Menschen heute sagen, ich kann keine Nachrichten mehr sehen, wie begegnen Sie denen? Wir können ja angesichts der Lage in der Welt, kann man das ja durchaus nachvollziehen. Also wir sehen ja gerade, was im Iran passiert, was in Israel, was in anderen Orten dieser Welt passiert. Es gibt ja diesen Begriff der Nachrichtenmüdigkeit, der ja sehr stark zunimmt. Wie geht man damit um als jemand, der sehr viele Krisengebiete bereist?
Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Das geht mir ganz genauso. Ich bin ja auf der einen Seite Journalistin, aber ich bin auch Medienkonsumentin. Und mir geht es auch so, dass mich, sag mal, dieser Schwall an Informationen, dieses Gefühl, dass die Welt immer mehr in ein unüberschaubares Chaos abdriftet, das lässt auch mich sehr ratlos zurück. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir Journalisten uns nochmal auf das besinnen, was eigentlich wichtig ist, um Menschen zu erreichen. Wir müssen ja klar machen, warum soll sich eigentlich jemand in Köln dafür interessieren, was mit Menschen in Kabul passiert? Eigentlich gibt es keinen Grund dafür. Und es ist die Aufgabe von uns Journalisten, und das ist auch das, was ich immer versuche mit jeder Geschichte, klar zu machen, warum es wichtig ist. Und ich glaube, was ganz, ganz Wichtiges ist die menschliche Verbindung. Wenn wir diese menschliche Verbindung nicht herstellen können, dann ist es einfach nur eine leere Information. Und diese leere Information, die flackert über den Bildschirm oder die stellt sich da als irgendein Text, die kommt nicht mehr an. Und es ist ja so, das habe ich mal vor einer Zeit lang gelesen, dass immer mehr Psychologen depressiven Patienten empfehlen, keine Nachrichten mehr zu konsumieren. Was ich gut nachvollziehen kann, wir müssen auch, glaube ich, als Journalisten das mitdenken, dass wir die Welt so zeigen müssen, wie sie ist. Und die Welt ist nicht nur schwarz. Dieser Drang, immer nur das Negative zeigen zu wollen, hat auch zu diesem Verdruss mit beigetragen. Und ich bin ein großer Anhänger des Gedankens, des konstruktiven Journalismus, dass wenn wir Menschen in Ausnahmesituationen erleben, dass wir auch das Faszinierende, das Gute, das Tolle mitdenken. Vielleicht kommen wir da im Zusammenhang mit der einen oder anderen Geschichte gleich noch drauf zu sprechen. Aber das gehört zur Wahrheit auch dazu. Und auch zum Respekt vor Menschen.
Ja, ich glaube, so konstruktiver Journalismus ist schon, glaube ich, ein ganz wichtiger Lösungsansatz, ne? Weil er eben auch versucht, eben Lösungen aufzuzeigen, dass es eine Weiterentwicklung natürlich diesem Journalismus gibt, die, glaube ich, wichtig ist, um dem zu begegnen. Aber gerade so im Kriegsgebiet ist das natürlich sehr schwierig, ne? Also kann ich mir durchaus vorstellen, da irgendwie wirklich eine Lösung aufzuzeigen, schon gerade in dieser komplexen Welt, in der man da ja unterwegs ist. Versuchen Sie das da immer? Oder?
Ja, ich glaube nicht. Also ich sehe meine Aufgabe als Journalistin darin, das zu schildern, was ich erlebe, die Wirklichkeit zu transportieren. Eine Lösung, nee, das sehe ich nicht als meine Aufgabe. Die kann ich eigentlich auch gar nicht mitliefern. Was ich damit meine ist, nehmen wir mal ein konkretes Beispiel. Ich kann natürlich jetzt die katastrophale Situation der Frauen in Afghanistan schildern und zeigen, wie dieses Land eigentlich Frauen jegliche Form ja, der Existenz nimmt. Ich kann aber auch den Blick darauf richten, wie fantastisch, mit welcher Stärke selbst kleine Mädchen dafür kämpfen, das kleinste bisschen Bildung zu bekommen. Und dann denke ich so an unsere Kinder, die doch oft mit muffigem Gefühl zur Schule gehen, wo ich mir manchmal wünsche, so ein bisschen von diesem Spirit, von dieser Gier nach Wissen, dieser ja diesem unglaublichen Engagement dafür, Wissen aufsaugen zu können, hätten wir auch hier. Wir leben natürlich in so einer sehr bequemen, sicheren Welt. Aber die Ausschläge ins Positive, die fehlen uns hier auch schon ein bisschen. Und das meine ich damit, dass man das auch zeigen kann. Oder man kann zum Beispiel, was ich bewundernswert finde in der Ukraine, ist die Art und Weise, wie sich Menschen dort selbst organisieren. Da gibt es keinen von oben, der sagt, was weiß ich, so und so hat eine Suppenküche zu funktionieren oder so und so funktionieren Versorgungseinheiten, sondern das ist eine sehr, sehr starke Zivilgesellschaft. Und das sind auch Dinge, die gehören dazu und von denen können wir manchmal vielleicht auch ein bisschen was lernen.
Das ist ein sehr wichtiger Impuls, glaube ich, und ist auch eine fantastische Überleitung, glaube ich, jetzt zur ersten Passage, weil wir ja auch was lesen wollen und was von Ihrem Buch hören wollen.
Genau.
Afghanistan spielt ja in Ihrem Buch eine ganz, ganz wichtige Rolle. Ich würde jetzt mal, bin ich gespannt, welche Stelle Sie ausgesucht haben.
Ich habe eine Stelle ausgesucht. Das Kapitel heißt Die Unbeugsamen. Afghanistan 2022, also kurz nach der Machtübernahme der Taliban. Die Direktorin der Zaghuna High School in Kabul hat unser ZDF-Team eingeladen. Sie möchte, dass wir uns selbst ein Bild von der Situation machen. Frühmorgens um 7 Uhr brechen wir auf und weil wir zu früh ankommen, beobachten wir noch ein wenig das Treiben auf der Kalifatullah Road. Für mich ist der frühe Morgen, wenn die Stadt sich langsam mit Leben füllt, der schönste Moment. Ich beobachte, wie sich vor einer der Bäckereien eine Schlange bildet. Flink ziehen die Männer die fladenartigen Brote aus dem glühend heißen Nemofen. Das Naan, das traditionelle afghanische Brot, ist das wichtigste Nahrungsmittel. Verziert mit einem Rautenmuster ist der duftende, knusprige Teig besonders köstlich, wenn er ganz frisch ist. Während die Kunden ihre Brote entgegennehmen, sehen wir die ersten Mädchen. In ihren schwarzen Mänteln und dunklen Jacken und den weißen, um die Köpfe gebundenen Tüchern, die sie fast alle tragen, schlendern sie die Straße entlang auf das Schultor zu. Es ist ein vertrautes Bild, das überall im Land, von Kabul, Herat und Masai-Sharif bis in die Dörfer auf dem Land gleich aussieht und das ich immer mit Afghanistan und ganz besonders mit dem Fortschritt des Landes in Verbindung gebracht habe. Kleine, noch sehr kindliche Schülerinnen, die an der Hand ihrer Mutter oder des Vaters gehen. Gruppen von Teenagern, die schwätzend und lachend trödeln. Die ganze Straße voller Schulkinder. Auf dem Hof zwischen den grün gestrichenen Gebäuden, von denen bereits die Farbe abblättert, stehen kleine Gruppen zusammen. Sie warten auf den Beginn des Unterrichts. Bevor die Taliban im August 2021 die Macht eroberten, war die Zaghuna Mädchenschule eine der besten in der Hauptstadt mit mehr als 8000 Schülerinnen. Heute sind es nur noch 2000, erklärt die Direktorin. Wir versuchen, so gut es geht, weiterzumachen im Rahmen der Gesetze. Während wir durch die Gänge gehen, fallen mir sofort einige Bilder auf, die wahrscheinlich noch aus den alten Zeiten stammen. 7 Fakten über Bill Gates steht in roten Buchstaben an der Wand. Um das Porträt des Amerikaners sind die Erfolgsfaktoren aufgelistet, die ihn zu einem der reichsten Männer der Welt gemacht haben. Direkt daneben steht auf einem weiteren Bild in sauberen lateinischen Buchstaben auf Englisch geschrieben: Jede erfolgreiche Person hat eine schmerzhafte Geschichte. Jede schmerzhafte Geschichte hat ein erfolgreiches Ende. Akzeptiere den Schmerz und mach dich bereit für den Erfolg. In diesem Geist möchten die Taliban die afghanischen Schülerinnen ganz sicher nicht erzogen wissen. Ich frage mich, wie lange es dauern wird, bis die Wandbilder übermalt werden. Doch offen möchte ich die Frage lieber nicht stellen. Ich möchte die Direktorin nicht in Verlegenheit bringen. Es ist ohnehin ein trauriger Tag. Der letzte Schultag vor den Ferien. Für die Mädchen der 6. Klasse soll es der letzte Schultag ihres Lebens sein. Ich versuche mir vorzustellen, was das bedeutet, wie die Mädchen sich fühlen mögen. Wir dürfen im Unterricht von Homera Shamshat mit der Kamera dabei sein. Timo Bruns, mein Kameramann, und ich betreten so leise wie möglich den Raum, um nicht zu stören, denn es wird gerade eine Mathematikarbeit geschrieben. Es fasziniert mich zu sehen, wie angestrengt und konzentriert sich die Mädchen über ihre Aufgaben beugen. Manche sitzen ganz aufrecht, andere liegen fast auf ihren Pulten, haben die Arme um die Blätter geschlungen, als wollten sie sie schützen. In 3 Reihen stehen die Bänke hintereinander, jeweils 2 Mädchen zusammen. Immer wieder bin ich gerührt, mit wie viel Disziplin und Eifer afghanische Kinder, vor allem die Mädchen, lernen. Homera Shamshat steht am Rand des Raums. Über ihrem schwarzen Pullover hat sie eine rosafarbene Strickjacke gezogen. Über ihr hochgestecktes schwarzes Haar fällt locker ein hellrosa Tuch, passend dazu. Sie ist eine hübsche Frau, dezent geschminkt, ein bisschen rundlich, mit einem liebevollen Gesicht. Eine solche Lehrerin würde sich jeder wünschen, denke ich. Yusra und Marwa sitzen zusammen, in der mittleren Reihe weit vorne. Sie sind die Klassenbesten. Ich knie mich vor ihr Pult und frage sie, welche Aufgaben sie in der Mathematikarbeit bearbeiten. Definiere, was die Prozentzahl ist. Die 11-jährige Yusra blickt zu mir und fügt dann schnell hinzu, die Prozentzahl ist die Zahl, die von 100 abgeleitet wird. Die beiden Mädchen, so erfahre ich, möchten Ärztinnen werden. Warum? Ich will Patienten behandeln und für das Land arbeiten, erklärt Yusra. Und ich frage nicht weiter nach, denn ich habe das Gefühl, die Mädchen haben möglicherweise noch gar nicht die Tragweite dessen verstanden, was die Taliban verfügt haben. Doch die Lehrerin spricht dann von sich aus an, was die ganze Zeit schon im Raum steht. Dass die Taliban den Schülerinnen ihre Zukunft nehmen, dass alle Träume, alle Ziele, die sie vielleicht haben, nichts mehr wert sind. Ich denke, dass der weise Spruch draußen im Flur, der sie anspornen sollte, harte Wege zu gehen, jetzt wahrscheinlich ganz neu interpretiert werden muss. Einige dieser Kinder wollen Parlamentsmitglieder werden. Doch so wie die Dinge laufen, scheint das unmöglich. Sie sind Kinder, sie verstehen nicht den Ernst dieser Lage und versuchen ihr Bestes, um Ärzte und Ingenieure zu werden. Ein bitterer Zug liegt um Homeras Mund. Sie macht keinen Hehl daraus, wie sehr sie um die Zukunft ihrer Schülerinnen fürchtet. Hat sie keine Angst, die Taliban so offen zu kritisieren? Wir haben keine Angst vor den Taliban. Wir fürchten nichts außer Gott. Sie glauben an Gott? Wir auch. Wenn sie uns unterdrücken, werden sie eines Tages dafür bezahlen müssen. Nach dem Unterricht stehen wir noch auf dem Schulhof zusammen. Ich schaue mir die Schulhefte der Mädchen an. Es stimmt mich traurig zu sehen, mit wie viel Mühe sie die Seiten mit ordentlich aneinandergereihten Buchstaben und Zahlen gefüllt haben. Wie Musterschüler. Homera bittet mich zum Abschied, ob sie meine Telefonnummer haben dürfte und ob wir noch ein Selfie machen. Ich habe das Gefühl, sie möchte irgendwie eine Verbindung aufbauen. Mit mir, einem Menschen, der aus einer Welt stammt, die aus ihrer Sicht noch unversehrt und heil ist. Allein die Möglichkeit, miteinander in Kontakt treten zu können, hat etwas Tröstliches. Und obwohl wir nicht einmal die gleiche Sprache sprechen, spüre ich eine große Nähe zu dieser mutigen Frau. Bitte erzähle das, was die Mädchen erleben. Bitte berichte davon, sagt sie leise, bevor wir uns verabschieden. Wir werden uns nicht wiedersehen und auch nicht telefonieren. Aber manchmal, so habe ich gelernt, ist es wichtig, eine Telefonnummer notiert zu haben. Wie geht es dir nach solchen Begegnungen? Wie kommst du damit klar, in Ländern zu sein, wo Menschen so viel Unrecht angetan wird? Es sind Fragen, die mir immer wieder gestellt werden. Gar nicht komme ich damit klar, lautet meine Antwort. Manchmal komme ich mir in eine Zeit versetzt vor, die ich als Kind nur aus Spielfilmen kannte. Die Brutalität, die Unterdrückung und diese Erbarmungslosigkeit, das war irgendwie das Mittelalter, dessen Grausamkeit wir durch den Humanismus überwunden zu haben schienen. Hier in Afghanistan ist all das Realität. Es zu sehen ist schlimm, es zu spüren, den Menschen nahe zu sein und sei es auch nur für wenige Stunden oder einen Tag, macht mich traurig. Das, was meinen Beruf ausmacht, ist auch das, was schmerzt. Nur wenn ich mit den Menschen, die ich treffe, eine Verbindung eingehe, kann ich ihre Geschichten erzählen, wie es mir richtig erscheint. Es sind nicht die Fakten und das, was ich sehe, alleine. Es ist auch, was ich spüre. Die Verzweiflung, den Willen, den Mut, sich einzulassen, kostet Kraft und Konzentration. Es sind intime Momente, in denen ich bereit sein muss, den Schmerz zuzulassen und mich auch selber verwundbar zu machen. All das auf Distanz zu halten, nicht mitzufühlen, würde für mich bedeuten, kein Mensch zu sein. Zu oft habe ich erlebt, wie wichtig es den Opfern von Gewalt ist, das Erlebte und Erlittene zu teilen. Das Wissen darum, dass ihre Geschichte erzählt und wahrgenommen wird, hat etwas Tröstliches und Hoffnungsvolles. Es scheint mir aber ebenso wichtig, das zu vermitteln, was für mich immer auch dazugehört, wenn ich in Gegenden der Welt unterwegs bin, in denen Gewalt und Unterdrückung das Leben bestimmen. Wie mutig und gut Menschen sein können, erfahren wir vor allem in Ausnahmesituationen. Die Frauen Afghanistans, sie verdienen unser Mitgefühl, aber gleichzeitig auch Bewunderung für ihren Mut, ihren manchmal unerschütterlichen Glauben daran, trotz allem etwas verändern zu können.
Wie verändert sich denn eine Gesellschaft, wenn man Frauen auf einmal aus Bildung, der Öffentlichkeit, aus der gesamten Gesellschaft ausschließt?
Das, was ich in den letzten Jahren in Afghanistan beobachtet habe, ist eine zunehmende Verrohung der Gesellschaft. Also in dem Moment, wo ich Frauen, man könnte auch sagen Menschen, einfach ausschließe und eigentlich sie zu Nichtmenschen erkläre, das ist ja das, was wir letztendlich erleben, entferne ich mich eigentlich von dem, was menschliches Zusammenleben eigentlich in besserer Form ausmacht, nämlich miteinander in Verbindung zu gehen, einander zu schützen. Dann wird das Leben eigentlich reduziert auf Kampf. Und Menschen so etwas anzutun, solche Gewalt anzutun, führt natürlich zu einer unglaublichen Verrohung auch derjenigen, die das jetzt nicht aktiv betreiben. Und damit meine ich die nachwachsende Generation, also die Kinder, die das erleben.
Wie kommen denn überhaupt Gespräche mit afghanischen Frauen zustande? Das ist ja jetzt nicht so, wenn wir jetzt so journalistisch beispielsweise beim Fränkischen Tag arbeiten und dann einfach sagen, wir suchen einen Ansprechpartner. Mhm. Das geht ja in Afghanistan, glaube ich, gar nicht so einfach. Und gerade mit der Rolle, die Frauen jetzt noch dort einnehmen dürfen, muss es ja total schwierig sein. Wie wird sowas überhaupt vermittelt? Wie sichert man sich da ab?
Es ist natürlich so, wenn ich in Afghanistan unterwegs bin, also es ist nicht so, dass ich nicht mit Frauen sprechen kann. Also das Bild, das hier manchmal gezeichnet wird, finde ich, hat auch so ein bisschen eine Schieflage bekommen. So schlimm und dramatisch die Situation der Frauen ist, aber eine große deutsche Zeitung hat geschrieben, in Kabul gibt es keine Frauen mehr auf der Straße. Das ist natürlich Unsinn. Es gibt in Kabul genug Frauen auf der Straße. In manchen Stadtteilen sogar genauso viel wie Männer. Das kommt darauf an. Auf dem Bazar sind unglaublich viel Frauen. Es gibt auch Frauen, die alleine oder mit ihren Kindern auf der Straße sind. Frauen dürfen auch in der Öffentlichkeit reden. Also so schlimm, wie das manchmal dargestellt wird. Es ist schlimm, aber diese Schieflage, die da entsteht, entspricht auch nicht immer den Realitäten. Das heißt, es gibt schon eine Möglichkeit, mit Frauen zu sprechen, aber natürlich ist das auch eine bestimmte Bubble, der ich da begegnen kann. Frauen, die jetzt zum Beispiel in Dörfern leben, die über relativ wenig Bildung verfügen, die von ihren Familien mehr oder minder zu Hause eingesperrt werden, an die komme ich natürlich nicht ran. Ich rede in der Regel mit Frauen, die sagen wir mal, eher aus der Mittelschicht kommen. Ja? Frauen, die natürlich auch ein Interesse haben, mit Journalisten oder Journalistinnen zu reden, weil sie das nicht akzeptieren, was da passiert. Das ist nicht bei allen Frauen so, sondern viele wissen wahrscheinlich gar nicht um ihre dramatische Situation, weil das einfach selbstverständlich ist und auch vor den Taliban, vor der Machtübernahme der Taliban schon so war, dass sie zu Hause eingesperrt waren und sich allenfalls mal mit der Burka auf die Straße trauen durften. Deswegen, das Bild, das ich von Afghanistan vermittle, ist natürlich auch ein Puzzleteil und nicht die gesamte Gesellschaft, die ich da abbilde, weil wir als westliche Journalisten natürlich bestimmte Bereiche gar nicht erreichen können. Was die Sprache angeht, also ich spreche leider kein Farsi. Das wäre bestimmt sehr hilfreich und toll, das zu können, weil dann würde ich noch mal näher auch an die Menschen rankommen. Aber ich habe tolle Übersetzer und gerade die gebildeten Frauen sprechen sehr oft auch Englisch.
Sie haben in der Stelle, die Sie vorgelesen haben, ja, diese Lehrerin zitiert, die ja teils auch sehr, sehr, sehr offen auch die Taliban kritisiert. Wie entscheiden Sie sich denn in so einem Gespräch, ob Sie jemanden anonymisieren, wenn Sie darüber berichten? Ob Sie dann auch mal ein Detail weglassen und ob Sie mal ein Gespräch gar nicht verwenden, weil das einfach für denjenigen, mit denen Sie da sprechen, zu gefährlich ist?
Das ist eine Frage, die in totalitären Staaten immer mitbedacht werden muss. Manchmal muss man die Menschen vor sich selber schützen. Und man muss ein Gefühl dafür entwickeln. Und dafür baue ich auch sehr auf die Beratung natürlich von meinen lokalen Kollegen, mit denen ich zusammenarbeite. Ja, dass man Menschen nicht unnötig in Gefahr bringt. Aber letztendlich schwingt das natürlich immer mit. Und letztendlich kann ich sie dann darauf aufmerksam machen. Im Extremfall kann ich das nicht senden oder die Gesichter verfremden, was ich auch schon häufig gemacht habe in Afghanistan. Aber manchmal muss man auch einfach respektieren, dass die Menschen das möchten und diese Gefahr eben auch bewusst eingehen. Im Fall von dieser Lehrerin, ja, habe ich das Interview so gesendet, wie wir es aufgenommen haben. Und soweit ich weiß, hat es auch keine Probleme für sie gegeben. Also es ist jetzt nicht so, dass die Taliban bei jedem Interview, jedem kritischen Interview, das jemand gibt, sofort bei denen auftauchen und das Konsequenzen hat.
Es ist immer so eine Geschichte, wenn man, so stelle ich es mir zumindest vor, wenn Sie in einem Krisengebiet, einem Kriegsgebiet unterwegs sind und sehen, was es da für Elend gibt, für Ungerechtigkeiten. Es ist ja auch so, dass man ja schon irgendwie auch manchmal drüber nachdenkt, sicherlich, ob man da irgendeine Wirkung entfalten kann. Darf das Ziel sein eines Krisenjournalismus, dass man eine Wirkung erzielen möchte?
Sehr gefährlich. Sehr menschlicher Gedanke, der einen auch immer wieder überkommt. Ich würde auch gerne die Welt besser machen, aber sehr gefährlicher Gedanke, von dem man sich immer wieder distanzieren muss, ganz aktiv und den man auch nicht weiter verfolgen sollte, weil das würde dann die Berichterstattung zu Aktivismus machen. Ich möchte keine Aktivistin sein. Und dann gerät man eben auch in so Schieflagen. Ich möchte Afghanistan so schildern, dass alle Menschen denken, die Taliban sind für alles und so weiter und so fort. Nein, mein Ziel ist eigentlich, ich bin der sehr konservativen Ansicht, dass Journalismus ein Teil unserer Gewaltenteilung ist. Und wir sind eigentlich die vierte Macht. Wir führen nicht aus, sondern wir sind eigentlich dazu da, zur Meinungsbildung da beizutragen, dass Sie sich ein Bild machen können und als politisch mündige Bürger Entscheidungen treffen können. Das ist meine Aufgabe. Und daran muss ich auch ja, die Qualität meiner Arbeit und das, was ich mache, immer wieder messen. Aber es gibt Situationen, da habe ich das natürlich auch schon überschritten, diese Grenze. Also, dass ich zum Beispiel Menschen aus Situationen rausgeholfen habe oder aktiv in die Realität eingegriffen habe. Letztendlich ist man auch Mensch, aber richtig finde ich das nicht.
Also bleibt es bei Ihrem Buchtitel erzählen, was ist?
Ja, ich glaube, wir Journalisten sollten uns darauf beschränken, zu erzählen, was ist. Ansonsten, man kann sich ja sozial engagieren, das tue ich auch, aber das mache ich dann privat.
Dann würde ich denken, würde ich gern zum nächsten Komplex überleiten. Mhm. Wir hatten uns im Vorfeld natürlich schon ein bisschen ausgetauscht und kamen dann auf dieses Thema Russland, was ja in Ihrem Berufsleben ja auch eine ganz, ganz große Rolle gespielt hat, gerade in den Einstieg in den Beruf, was Sie beschreiben. Ich würde vielleicht vorschlagen, Sie würden jetzt die Passage noch lesen und dann steigen wir in die Fragen ein.
Genau. Also, ich habe das Kapitel Lehrjahre genannt, weil für mich waren die Jahre in Russland Lehrjahre und das Kapitel beschreibt 1993, als ich beschlossen habe, mit meinem Mann zusammen nach Moskau zu gehen. Wenn man den Weg über den Leningradski Prospekt vom Flughafen in die Innenstadt entlang fährt, hat uns der ARD-Korrespondent Thomas Roth erzählt, dann weiß man, ob man dieses Land faszinierend findet oder nicht. Ich bin gespannt. In einem muffig riechenden Taxi, dessen Fahrer auf dem Beifahrersitz einen getrockneten Fisch deponiert hat, ein beliebter Snack, wie ich später erfahre, fahren Jörg und ich vom Flughafen Scheremetyevo in die Innenstadt. Vorbei an Fabriken mit rauchenden Schornsteinen, endlosen grauen Plattenbausiedlungen, Wohnhäusern aus der Stalinzeit, abblätternden, schmutzigen Fassaden, zwischen denen hin und wieder ein Kiosk oder ein Geschäft zu sehen ist. Kaum grün, nichts Schönes. Hier sollen wir jetzt leben und arbeiten? Faszinierend ja, aber sicherlich weder prachtvoll noch harmonisch oder gar anziehend. Hätte mir damals jemand gesagt, dass ich in 2 Etappen insgesamt fast 9 Jahre in dieser Stadt verbringen werde, und dieses Land mein journalistisches Leben wie kein anderes prägen wird. Ich glaube, ich hätte das vehement zurückgewiesen. Ein Jahr, denke ich damals. Und das Wichtigste ist sowieso, dieses Abenteuer gemeinsam mit Jörg zu starten. Wie viele Russen, die das Glück haben, im Besitz von Wohnraum zu sein, nutzt auch unsere Vermieterin die Chance, ihre Bleibe für US-Dollar an Ausländer zu vermieten. Ihr Ziel ist klar: in möglichst kurzer Zeit, ohne viel Aufwand, ein kleines Vermögen zu verdienen. Es gibt noch keinen richtigen Wohnungsmarkt. Die meisten ausländischen Journalisten leben in Wohnungen, die ihnen vom Staat in speziellen Siedlungen nur für Ausländer zugeteilt werden. Die Mieten sind auf dem freien Markt extrem hoch, auch für deutsche Verhältnisse. 1.000 US-Dollar, umgerechnet rund 1.700 Mark, zahlen wir unserer Vermieterin. Sie selbst zieht zu einer Freundin in ein winziges Zimmer, aber ihren gesamten Besitz lässt sie in der Wohnung zurück, was leider zur Folge hat, dass sie immer wieder unerwartet auftaucht. Kann ich kurz an meinen Kleiderschrank meinen Mantel holen, ist eines ihrer typischen Anliegen. Ob Vorräte an Zahnpasta und eingemachter Marmelade, die Schränke sind vollgestopft. Das hat natürlich auch einige Vorteile für uns. Wir haben eine kleine sowjetische Waschmaschine, umfangreiches Geschirr und Besteck. Sogar Regenschirm und Putzeimer sind vorhanden. Die Situation rund um die Wohnung ist typisch für das, was wir in den 1990er Jahren in Russland erleben. Der Versuch eines Übergangs von einer kommunistischen Staatswirtschaft zu einer freien Marktwirtschaft verläuft weitestgehend ungeordnet und bevorteilt vor allem die, die bereits im alten System eine relativ gute Position haben. Ich habe in Russland gelernt, wie Macht funktioniert, wenn sie sich nicht durch Regeln, sondern durch Abhängigkeit, Kontrolle und Loyalität organisiert. Ich habe gelernt, wie verheerend es sein kann, wenn informelle Macht die offiziellen Machtstrukturen aushebelt. Diese Erfahrung hat meinen Blick auf andere Länder geschärft. Ich verstehe heute besser, wie jemand wie Viktor Orban in Ungarn über nunmehr 17 Jahre regieren kann, scheinbar demokratisch gewählt. Es beginnt nicht mit offener Repression, sondern mit schleichender Demontage der Gewaltenteilung. Man besetzt Gerichte, kontrolliert Medien, verteilt öffentliche Aufträge an loyale Unternehmer. Formell ist Ungarn eine Demokratie. Doch faktisch hat Orban die Checks and Balances außer Kraft gesetzt. Ähnliches beobachten wir zurzeit in den USA. Auch dort wird deutlich, wie fragil eine Demokratie ist, wenn ihre Institutionen politisiert, ihre Gerichte ideologisiert und ihre Wahlverfahren delegitimisiert werden. Es ist ein Prozess, der sich nur sehr schwer wieder rückgängig machen lässt. Darin liegt die große Gefahr. Wenn Medien schleichend angefeindet werden und allmählich ihre Kontrollfunktion als vierte Gewalt im Staat verlieren, dann zerfällt die Demokratie. Das Internet hat dieser Polarisierung heftigen Rückenwind gegeben, indem die Verbreitung von Lügen auch die Wahrheit allmählich so erscheinen lässt, als sei sie nur eine weitere Lüge. Wenn der gesellschaftliche Konsens und damit die gesellschaftliche Mitte zerfällt, dann ist der Weg in die Autokratie geebnet. Russland ist ein Lehrstück, weil es dort gar nicht erst gelungen ist, eine starke Mitte aufzubauen, die sich gegen den schleichenden Zerfall der Demokratie stellt. Hier war es besonders leicht, zumal die alten Geheimdienst- und Militärstrukturen nie aufgehört haben zu existieren. Aber das Drehbuch funktioniert auch in Demokratien, wenn die Spaltung nur weit genug vorangeschritten ist. Nach meinen Jahren in Russland habe ich verstanden, Demokratie ist kein Zustand, sondern ein System aus gegenseitiger Kontrolle, das hart erarbeitet und immer wieder verteidigt werden muss. Es braucht freie Medien, unabhängige Institutionen, transparente Prozesse, eine kritische Öffentlichkeit. Fehlt das, bleibt nur die Hülle. Und hinter der Hülle beginnt die unsichtbare Herrschaft des Informellen.
Vielleicht so für die Überleitung für die Menschen, die hier sind, die das Buch vielleicht noch nicht komplett gelesen haben. Sie beschreiben ja in einem Kapitel davor, wie Sie in den Beruf eingestiegen sind. Sie haben Paris gelebt, sind dann nach Russland gegangen. Was war so das Spannendere? Paris oder Russland?
Definitiv Russland. Definitiv. Also 1993 als freie Journalisten, wir hatten keinen Arbeitgeber, der uns dorthin geschickt hat, das muss man auch nochmal dazu sagen, nach Russland zu gehen, das war einfach Abenteuer pur. Also schon, wie ich beschreibe, die Wohnung, also wenn man als Journalist für einen Fernsehsender, irgendein Medium nach Moskau ging, dann hat man eine Wohnung zugeteilt bekommen. Wir mussten sie auf dem freien Markt suchen. Alleine die Frage, wie ich mein Geld wechsle, also an Devisen komme, hat uns lange beschäftigt und wir sind dann schließlich zu der Lösung gekommen, das im Spielcasino zu tun. Und einfach so viele Fragen, so viele Ausnahmesituationen, wo ich wirklich sage, da habe ich mein ganzes Journalistenleben darauf zurückgreifen können, weil ich einfach verstanden habe, auch was ich gerade gelesen habe, wie organisiert sich ein Staat, wie funktioniert Macht, wie funktioniert eigentlich Transformation auch. Das haben wir, das war die größte Wirtschaftstransformation in der Geschichte der Menschheit, die Russland durchgemacht hat. Auf ganzer Linie gescheitert.
Ihr Umbruch war für Sie am sichtbarsten in Russland damals. Was Ihr gesellschaftlicher Wandel, also es war ja natürlich auch ein riesiger Systemwechsel, der stattgefunden hat. Es war natürlich auch diese Phase mit Jelzin natürlich, die reinkam, ein Riesenumbruch, der da stattfand. Wirtschaftlich, wie Sie sagen, also was war das, was da in Russland am spürbarsten war zu der Zeit?
Eigentlich das Auseinanderfallen und der Verlust alter Gewissheiten, was das mit einer Gesellschaft macht, ein System zu sehen, in dem eigentlich nur ganz, ganz wenige sich zu den Gewinnern zählen konnten und die Möglichkeiten gesehen haben. Allerdings muss ich auch sagen, aus dem was ich heute erlebe, vor allem seit 2014 beziehungsweise 2022, dem vollumfänglichen Russland-Angriff Russlands auf die Ukraine, frage ich mich, was haben wir eigentlich damals nicht gesehen? Weil das Russland, das wir heute erleben, das ist ja nicht aus dem Nichts entstanden. Und ich glaube, damit hadern ganz, ganz viele von uns, die wir Russland in den 90er Jahren erlebt haben, dass wir versuchen zu verstehen, was haben unsere Freunde damals wirklich gedacht oder was wollten wir nicht wahrhaben? Ich meine, ich habe in diesem Land 9 Jahre gelebt. Meine Kinder sind in Russland in den Kindergarten gegangen. Ich habe heute überhaupt keine Beziehung mehr zu diesem Land.
Gab es damals irgendwie schon einen Moment, wo Sie vielleicht dachten, das ist etwas, was jetzt wirklich Europas Zukunft prägen könnte? Ich meine, da ist ja historisch auch wahnsinnig viel passiert. Also wenn man sich, Sie beschreiben es ja in dem Buch auch, Sie waren ja dann in der Nähe, als der Kreml gestürmt wurde. Also das waren ja, ist ja Geschichte geschrieben worden auch in der Zeit.
Es ist Geschichte geschrieben worden. Ich glaube, und da sehe ich auch ja ein großes Problem, das dem wir Journalisten damals aufgesessen sind und dem auch ich aufgesessen bin, dass natürlich manchmal auch Wunschdenken uns leitet. Und diese Figur Boris Jelzin, oder was mich an Russland fasziniert hat und weswegen ich eigentlich nach Russland gehen wollte, war jetzt nicht die Liebe zum Land, sondern ich fand diese Figur Michail Gorbatschow einfach eine so außergewöhnliche Erscheinung der Geschichte. Da hat ja im Prinzip das Rad der Geschichte umgedreht. Ich fand auch Boris Jelzin jemand, der einfach als Person dafür eingetreten ist, dieses Land zu verändern. Aber in Wahrheit hat sich Jelzin an der Macht gehalten, obwohl er die Macht hätte längst abgeben müssen und konnte dieses System nur funktionieren um den Preis, ja, massiver finanzieller Unterstützung von den sogenannten Oligarchen. Die Wahl 1996 hätte Boris Jelzin sonst nie gewinnen können. Und da hätten wir, glaube ich, etwas besser hinschauen sollen. Und etwas, aber das geschah eben alles damals in so einer Welle der Euphorie. Man muss natürlich auch, das kann man heute, kann man das kritisch betrachten, heute wissen wir mehr. Aber zu diesem Zeitpunkt zerfiel im Prinzip der Kommunismus. Das fing an mit dem Fall der Mauer und das historische Ereignis des Zerfalls der Sowjetunion hat damals einfach ein Fenster geöffnet für den, also ich bin wirklich als Journalistin herangegangen mit dem Glauben, dass sich die Welt zum Positiven verändert und habe gar nicht gesehen in den Details, was sich da Negatives entwickelt.
Was hat denn diese Russlandzeit Ihnen als Journalistin verändert? Also in Bezug zur Macht, Propaganda oder?
Ja, also das größte Learning, würde ich sagen, ist das, was ich beschrieben habe, dass man versteht, wer hat eigentlich die Macht? Ich glaube, das haben wir, damit ringen wir immer noch, weil wir gucken immer sehr stark, wenn wir uns ein Land angucken, gibt es da demokratische Institutionen? Gibt es ein Parlament? Gibt es Wahlen? Ich meine, Russland hat bis vor wenigen Jahren uns noch Glauben gemacht und dieser Glauben wurde sogar transportiert, dass dort Wahlen abgehalten werden. Ich meine, das waren keine Wahlen. Und in Wahrheit ist es alles eine reine Fassade. Es ist reine Makulatur. Alles, was in Russland an demokratischen Institutionen existiert, ist reine Makulatur. Und die wirkliche Macht hat ein kleiner Zirkel von Leuten. Und das zu erkennen und auch zu lernen, hinter diese Fragen zu gucken, das ist eigentlich das allerstärkste Learning, was ich aus Russland mitnehme.
Wann ist Ihnen das denn klar geworden, dass wir hier etlichen Fehlannahmen einfach zum Opfer gefallen sind. Das ist ja immer so ein historischer Prozess. Das ist ja, ist ja immer so, ne? Man, so 10 Jahre später sieht man ja Dinge immer ganz anders, aber wann ist Ihnen das bewusst geworden? Das war eine Fehleinschätzung.
Ja, eigentlich in den späten Jelzin-Jahren, also mit dem Wahlsieg Boris Jelzins, hat sich das immer mehr abgezeichnet, dass dieser Mann überhaupt nicht in der Lage ist, dieses Land zu regieren und das bestimmt auch nicht tut, weil er war schwer krank. Und ich hatte auch ein paar Beziehungen zu russischen Politikern, unter anderem Boris Nemtsov, der ja mal, das war der ermordete Oppositionelle, wenn Sie sich erinnern. Der war ja unter Jelzin mal Ministerpräsident. Und ich erinnere mich, ich habe ihn mal getroffen und mit ihm ein längeres Interview gemacht. Und hat er gesagt, ja, also das, was ich verfüge hier als Ministerpräsident, das wird gar nicht umgesetzt. Da werden bestimmte Anweisungen, die ich gebe, die gehen einfach verloren in den Gängen hier. Also, dass dieses Land gar keine demokratischen Traditionen hat, dass man nicht einfach eine Person implementieren kann und glaubt, dass dadurch Veränderung stattfindet. Das ist schon, ja, mir, sagen wir mal so, in den späten Jelzin-Jahren klar geworden. Und ja, mit dem Übergang zu Wladimir Putin stellte sich dann eigentlich keine Frage mehr.
Mit den Mustern, die es vielleicht schon in den 90ern gab, die dann später auch wieder aufgetaucht sind, also die autoritären Sehnsüchte, die Ressentiments, die Mythologien, gab es sie damals schon oder ist das jetzt alles neu erst unter Putin entstanden?
Es gab sie damals auch schon. Also wenn ich jetzt so rückblickend versuche, nochmal einzuordnen, Dinge, die mir auch immer so ein bisschen unverständlich waren. Also für mich ist so, dass die nächste Begegnung, die ich mit eigentlich Russen, die geprägt waren von diesem Gedanken, den wir auch heute finden, das überlegene Volk zu sein, für sich in Anspruch zu nehmen, die Welt mit Krieg zu überziehen, dann muss ich an unser Kindermädchen denken, Natascha, die leider gestorben ist während Corona, die mir sehr, sehr nahe war, eigentlich fast wie eine Schwester so nah, aber bei der ich immer wieder Situationen erlebt habe, die mich so sehr befremdet haben. Also eine ihrer grundsätzlichen Argumentationen war, dass sie die Welt unterteilt hat in, auf Russisch sagt man, nasche, wasche, unser, euer. Es war immer unser, euer. Euer war immer der suspekte Westen und unser war das Russische. Und auch wenn der suspekte Westen sie in vielerlei Hinsicht auch fasziniert hat und sie viele Dinge auch gut fand, war es doch immer das andere. Und sag mal, dieses Bestreben, die Welt so einzuteilen in das da draußen und unseres, birgt natürlich die große Gefahr einer Abgrenzung, die mittlerweile ein Maß erreicht hat, wie wir es jetzt in Russland sehen, das fast schon zu so einem Kokon geführt hat. Ich würde sehr gerne wissen, was Natascha heute von dieser Situation denkt. Aber wir hatten auch damals schon in den 90er Jahren Streit darüber. Es gibt so einen negativen Begriff, den die Russen verwenden. Wenn sie über Ukrainer reden, dann sagen sie Chachle. Das ist also wirklich sehr beleidigend. Für Natascha und Sergei, ihren Mann, waren die Ukrainer Chachle. Das waren Menschen minderwertiger Natur. Und ich glaube, das haben wir damals gar nicht ernst genug genommen. Das hat uns ein bisschen befremdet, aber irgendwie hat man das dann weggeschoben, weil es gab ja auch ganz viele andere Dinge, die ganz toll waren. Und um nochmal auf dieses unser, euer und die Gefahr, die damit zusammenhängt, zurückzukommen. Wenn man die Welt so einteilt, dann ist natürlich das unser, steht nie wirklich in Frage. Und Natascha hat, egal wie schlimm das unser war, es nie in Frage gestellt, sondern es immer akzeptiert, hat sich damit arrangiert. Und das, glaube ich, das ist das große Drama Russlands.
Das ist etwas, was sich quasi immer weiter fortgeschrieben hat und sich jetzt vermutlich so verfestigt hat, dass es jetzt so als Punkt in der Gesellschaft so angekommen ist, dass es akzeptiert ist.
Putin hat dem natürlich noch mal sehr viel Nährstoff gegeben. Also ich glaube, gerade die Russen, die in diesem Gefühl groß geworden sind, etwas zu sein und für die das eine große Rolle gespielt hat, und ich glaube, man darf nicht unterschätzen, wie verbreitet das war, für die waren natürlich die 90er Jahre eine bittere Zeit, weil da war Russland abgeschlagen, ein verschuldetes Land, ein taumelnder Riese im Prinzip, abhängig von Hilfsgeldern, von Schuldenerlass. Und dann kommt auf einmal so ein Putin. Der hatte natürlich das große Glück, dass sich die steigenden Preise für Öl und Gas in seinem Sinne entwickelt haben und das dem Land auch eine Menge Reichtum gebracht haben. Aber er hat natürlich auch dieses Gefühl genährt mit dem, ja, im Prinzip Entwickeln dieser Idee, wir sind, auf Russisch sagt man, Velikir Narod, ne? Das auserwählte Volk.
Spielen denn die Oligarchen mittlerweile noch so eine Rolle? Also in den 90er Jahren war das ja so die Hochzeit, ne? Also da war ja Raubtierkapitalismus as its best. Also da wurden ja, wie Sie es ja auch im Buch beschreiben, gab es ja die Unternehmen sehr günstig teilweise. Wurde eine Wirtschaft aufgebaut, in der wenige sehr viel Reichtum sehr schnell sich erschlossen haben. Dann kam Putin hat das ja alles wieder in andere Bahnen gelenkt. Spielen die Oligarchen noch diese Rolle, die sie damals in den 90ern gespielt haben?
Nein, die spielen sie nicht mehr. Also in den 90er Jahren, muss man sich vorstellen, haben die Oligarchen ja ein System am Laufen gehalten, nämlich das System Boris Jelzin, das in dieser Form gar nicht so hätte existieren können. Also ich wage mal die Prognose, wenn es nicht die Oligarchen und ihre Kontrolle der Medien gegeben hatte, also das Phänomen, was wir heute in Amerika sehen mit den großen Tech-Unternehmen, hat es in anderer Form ja damals in Russland gegeben. Also die Medien waren komplett kontrolliert von den großen russischen Oligarchen. Der einzige Vorteil war, dass sie auch gegeneinander angegangen sind. Das heißt, in der Pluralität konnte man sich schon etwas mehr die Meinung bilden, als man das heute kann, wo sie alle gleichgeschaltet sind. Aber im Prinzip haben die wenigen Oligarchen dieses Land kontrolliert. Das war die informelle Macht. Und als Putin zum Präsidenten gewählt wurde, hat er sehr schnell ein Exempel statuiert. Wir erinnern uns an das Schicksal von Khodorkovsky, der in einem Gulag gelandet ist, weil er den russischen Präsidenten kritisiert hat. Also heute ist es nicht mehr so, dass die Oligarchen die politische Macht kontrollieren, sondern umgekehrt, sie sind Diener der politischen Macht.
Letzten Part mit der Lesung. Mhm. Das soll es nochmal um das ganze Thema Krise und Kriegsjournalismus gehen. Mit einem etwas allgemeineren Blick, und da hat Frau Eigendorf wieder eine Textstelle oder Textstellen herausgesucht dafür.
Das Jahr 2014 ist ein Wendepunkt in meinem journalistischen Leben. Denn mit dem Krieg in der Ukraine verändern sich die Herausforderungen für die berichtenden Journalistinnen und Journalisten fundamental. Wer sich kritisch über Russlands Vorgehen in der Ostukraine äußert, sieht sich auf einmal in Deutschland einer Welle von Drohungen, Beleidigungen und Diskreditierungen ausgesetzt, bis hin zu Morddrohungen. Das Ziel, uns einzuschüchtern, zu verunsichern, ständig unter Druck zu halten. Ich werde in sozialen Medien als Kriegstreiberin, Russenhasserin, Berufslügnerin, Psychopathin und Nazi-Braut bezeichnet. Das ist teilweise so professionell gemacht, dass mein Google-Profil auf der ersten Seite nur solche Aussagen zeigt. Uns alle erfüllen die russische Desinformation und ihr Erfolg in dieser Zeit mit einer tiefen Frustration. Meine Überzeugung wächst, dass es gerade wegen dieser Widerstände meine Aufgabe als Reporterin ist, die Wahrheit zu berichten, Behauptungen und Lügen zu entlarven. Zeitgleich suche ich nach Erklärungen für das, was in Russland entsteht. Es erscheint mir paradox, dass es einem Land, das immer stärker autokratische Züge aufweist, gelingt, eine Demokratiebewegung als faschistisch zu diffamieren. In Deutschland erzählen mir intelligente und gebildete Menschen in meinem privaten Umfeld immer wieder, dass Russland doch eine gelenkte Demokratie sei, obwohl das Land inzwischen ganz klar autokratische, ja faschistische Züge aufweist. So sehr hat die Propaganda inzwischen in Deutschland Wirkung gezeigt. In den Büchern von Hannah Arendt finde ich Analysen, die aus der Erfahrung des deutschen Faschismus entstanden sind, die sich aber auch auf Russland übertragen lassen. Ich verstehe immer besser, wie sehr die russische Kriegstaktik darauf zielt, den Glauben an die Wahrheit zu erschüttern. Dazu gehört auch das Vertrauen in den professionellen Journalismus zu zerstören. In Elemente und Ursprünge totalitärer Herrschaft schreibt Hannah Arendt 1951: Das ideale Subjekt totalitärer Herrschaft ist nicht der überzeugte Nazi oder der überzeugte Kommunist, sondern der Mensch, für den der Unterschied zwischen Fakt und Fiktion, also der Realität der Erfahrung, und der Unterschied zwischen wahr und falsch, also den Maßstäben des Denkens, nicht mehr existieren. In diesem Zusammenhang benutzt Arendt den Begriff der faktischen Realität für das, was Menschen gemeinsam als Tatsache anerkennen. Etwas mehr als 60 Jahre später spüre ich im eigenen Land und an meiner eigenen Arbeit, was Hannah Arendt gemeint hat. Es ist der Vorbote für eine noch viel schlimmere Entwicklung, die nicht nur die öffentliche Meinung zum Krieg in Russland beeinflussen soll, sondern in den kommenden Jahren bis heute mehr und mehr Demokratien weltweit, allen voran in Europa und in den USA, destabilisieren würde. Das auf jeder Eskalationsstufe erneut zu unterschätzen oder sich gar in die offene und subtile Aggression Russlands zu gewöhnen und sich damit abzufinden, ist eine fatale Entwicklung. Sie gefährdet unsere Demokratie als Ganzes, weil sie den politischen Diskurs immer weiter aushöhlt und die extremen Ränder mehr und mehr stärkt.
Wir hatten ja schon den Einstieg mit der Komfortzone.
Ja.
Was hat sie denn über die ganzen Jahre, die sie jetzt Krisen- und Kriegsjournalismus betreiben, was hat sie denn im Beruf gehalten?
Na, auf der einen Seite das, was ich beschrieben habe, die Faszination dabei zu sein, wenn sich der Lauf der Welt verändert, auf eine sehr grundlegende Art und Weise. Aber auch, ja, dieses Getriebensein der Wahrheit auf den Grund zu gehen. Also das ist das zum Beispiel, das ist natürlich in jedem Bereich sind es andere Fragen, die mich bewegen, aber gerade in den letzten Jahren habe ich ein ganz klares Gefühl gehabt, es ist wichtig, dass wir als Journalisten, als professionelle Journalisten, ja, also die sich ja unterscheiden von den vielen Bürgerjournalisten oder YouTubern oder was weiß ich, dass wir auch ein bestimmtes Handwerk gelernt haben. Es ist wichtig, dass wir gegen diese steigende Desinformation anarbeiten. Weil das, was ich 2014 erlebt habe, und ich weiß nicht, wie viele von Ihnen sich daran erinnern, sowas verdrängt man natürlich auch ganz schnell. Ich habe es jetzt nicht so schnell verdrängt, weil ich schon ziemlich drunter gelitten habe unter dieser Situation. Wir haben in der Redaktion meinen Auftrag 2014, als ich das erste Mal nach Kiew gefahren bin, war, berichte mal über die Faschisten auf dem Maidan. Da mögen Sie jetzt lachen, aber das waren Geschichten, die wurden in großen deutschen Zeitungen so beschrieben, dass jetzt die Faschisten auf dem Maidan die Macht übernehmen. Oder das Märchen vom ukrainischen Separatismus. Wie viele Jahre hat sich das gehalten? Den armen Menschen im Osten der Ukraine, die doch so gerne Russisch sprechen möchten und denen das verboten wird. Ich stoße heute manchmal sogar noch auf Kollegen, die darüber allen Ernstes debattieren. Das sind alles russische Propagandalügen. Und die immer wieder zu entlarven, ist wirklich schwierig. Und ich sehe das nicht nur im Zusammenhang mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine. Ich sehe das auch jetzt noch mal sehr verschärft im Nahen Osten. Also ich stehe manchmal als Journalistin davor und denke, welchen Raum hat hier eigentlich noch die Realität? Manchmal sogar der gesunde Menschenverstand, wenn ich manche Narrative höre. Und das ist eine ganz, ganz gefährliche Entwicklung, weil das Ziel der russischen Propaganda und Desinformation, das muss man sich, glaube ich, immer noch mal vor Augen führen, ist nicht, uns alleine an anderes Narrativ glauben machen zu wollen, sondern unser Vertrauen darin, dass es etwas wie eine Realität und eine Tatsachenwahrheit gibt. Wenn wir uns darauf nicht einigen können, dann ist alles egal. Und ich sehe das in vielen Bereichen, dass sich das durchgesetzt hat.
Das sind ja Begrifflichkeiten wie die alternativen Fakten und das ist ja, ich weiß nicht, wobei das schon eine Entwicklung ist, die sehr stark auf Social Media getrieben ist. Sie haben es ja jetzt am Anfang gesagt, Sie sehen es ja durchaus auch als einen positiven Effekt, dass es Social Media gibt. Das sind natürlich zwei Seiten, die da reinspielen, aber Social Media und Krisenjournalismus arbeiten da schon in Teilen eng zusammen oder ist das sehr stark widerstrebend? Oder?
Ich denke nicht, dass man, also ich glaube nicht, dass Social Media nur negative Folgen hat. Aber es ist natürlich ein Beschleunigungsfaktor für diese Art von Desinformation. Weil Sie können eine Lüge in einer solchen Vielfalt verbreiten, wie das vorher nicht möglich war. Dazu hätten Sie einfach viel zu viele Medien kontrollieren müssen. Das ist natürlich ein Riesenproblem. Und diese russische Desinformation wäre bei weitem nicht so erfolgreich gewesen ohne Social Media. Auf der anderen Seite ist Social Media auch ein Instrument gewesen, ich erinnere zurück an den arabischen Frühling, dass sich Freiheitsbewegungen zunutze gemacht haben. Muss man auch ein bisschen vorsichtig sein, das jetzt nur negativ zu sehen. Ich glaube, das Problem ist, die mangelnde Kontrolle, ja, dass hier Informationen verbreitet werden können, ohne dass die Transparenz darüber besteht, woher sie kommen. Das ist das große Dilemma der sozialen Medien. Aber das liegt nicht an ihrer Existenz, sondern das liegt an unserer Organisation und an Forderungen, die man im Prinzip bei den Betreibern dieser Kanäle stellen muss.
Das ist natürlich ein sehr komplexes Thema, wenn man natürlich ihr Beispiel vom arabischen Frühling aufgreift. Das ist natürlich so, dass wenn Menschen einfach ein Video gefilmt haben, auf YouTube gestellt haben, war das natürlich auch verstärkend in dieser Form. Das Risiko ist eben nur, dass heutzutage mit KI und anderen Technologien es natürlich sehr viel einfacher möglich ist, Videos zu generieren mit Fakten oder Dingen, die gar nicht stattgefunden haben und das dann eben zu verbreiten.
Ja, ich glaube, die wirkliche Katastrophe, die liegt noch vor uns. Weil wenn wir uns dieses Bestreben zu erreichen, dass Menschen eigentlich nichts mehr glauben, indem man permanent andere Variationen in Umlauf bringt, Das mit KI ist natürlich noch einmal ein ganz anderer Level, der da zu erreichen ist.
Und verändert natürlich auch Narrative wie im Ukraine-Krieg oder
absolut. Ja. Absolut.
Probieren wir doch mal so den positiven Spin. Sonst wird das sonst sehr negativ.
Konstruktiv.
Konstruktiv. Gab es denn in der Zeit, in dem Sie Krisenjournalismus jetzt schon betreiben, auch eine Begegnung, aus der Sie wirklich viel Hoffnung geschöpft haben und wo Sie sagen, dass das war jetzt mal trotz allen schlimmen Dingen, die Sie dieses Jahr erlebt haben, wirklich ein Beispiel, was Sie ja bewegt hat und wie gesagt, was auch Hoffnung gibt?
Oh, das passiert mir immer wieder. Ich meine, ich lerne auf jeder meiner Reisen immer wieder fantastische Menschen kennen. Ich überlege jetzt nach einem konkreten Beispiel einer meiner letzten Reisen. Also, ich war vor kurzer Zeit in Syrien und ich war das erste Mal in Aleppo. Und diese Stadt ist ja wirklich so weit zerstört, dass man da durchgeht und eigentlich komplett den Glauben an die Menschheit verlieren kann. Ich meine, sie ist natürlich nicht nur durch den Krieg allein zerstört, sondern dazu hat es dann auch noch ein Erdbeben gegeben. Aber sich einfach vorzustellen, wie diese Stadt, die ja auch historisch so bedeutsam ist, komplett zerstört wurde, das ist schon unglaublich traurig. Und eine ganz tolle Begegnung, die ich dort hatte, war mit einer jungen Syrerin, die 2013 nach Deutschland gegangen ist, eine Architektin, und die jetzt nach Syrien zurückgekehrt ist, um dort bestimmte historische Gebäude wieder aufzubauen. Ich meine, das erfordert unglaublich viel Mut, unglaublich viel Kraft und unglaublich viel Glauben an die Zukunft, hinzugehen und wirklich minutiös. Ich war dabei bei dem Wiederaufbau eines alten Hotels, wirklich hinzugehen und zu sagen, wir besorgen uns alte Fotos, wie das mal aussah, wir bauen das exakt nach, Gelder dafür aufzutreiben, Teams zu versammeln und das in einer Stadt, wo rundherum die komplette Zerstörung herrscht. Also das sind so Beispiele, wo ich mir denke, wow, woher holen die Leute die Kraft? Die könnte auch ein schönes, bequemes Leben in Deutschland haben und hier als Architektin, was weiß ich, Reihenhäuser bauen und Geld verdienen. Also ja, solche Begegnungen habe ich immer wieder in eigentlich jedem Land, in das ich fahre. Oder ich war jetzt gerade zum Jahrestag des Kriegsbeginns in der Ukraine. Und ich fand es einfach auch wieder so, ja, berührend und ergreifend zu sehen, wie Menschen füreinander einstehen. Also sowas wie, dass sich Gruppen bilden, die selber mit Kälte zu kämpfen haben, die selber mit dem Ausfall von Strom zu kämpfen haben, die selber wirklich keinen einfachen Alltag haben und sich organisieren und durch die Häuser ziehen und teilweise 17 Stockwerke hochlaufen, um dort alte Leute zu versorgen. Ohne dass sie dafür Geld kriegen würden, ohne dass sie dafür großartig Anerkennung kriegen würden. Einfach aus, ja, menschlichem Anstand. Das sind so Geschichten, ja, die nehme ich mit und da denke ich mir, müssen wir eigentlich viel mehr darüber erzählen.
Das war ein Bubnitz-Spezial von Fränkischer Talk, ein Podcast von fränkischertag.de. Das Gespräch wurde vom Team in der Aula der Grund- und Mittelschule in Strohlendorf aufgezeichnet. Die Post-Production ist von Tobias Götz. Mein Name ist Thomas Zeller und ich bin für Recherche, Redaktion und Produktion verantwortlich. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.